Wir sind mitten in den Sommerferien und Sommerferien sind immer wieder gute Gelegenheiten, neue Kulturen kennenzulernen. Besonders dann, wenn man in den Ferien ins Ausland reist. Und ich selber habe schon viele neue Kulturen kennengelernt durch das, dass ich ins Ausland gereist bin, im Ausland war. Und das hat mich immer sehr manchmal herausgefordert, aber auch meinen Horizont erweitert. Und einer der besten Nebeneffekte an solchen neuen Kulturen und Auslandreisen ist, dass man die eigene Kultur, in der man schon so lange lebt, viel besser auch versteht und benennen kann. Heute weiß ich zum Beispiel, oder ist mir eher bewusst, dass wir Schweizer nebst unserem Drang zu Qualität und Leistung auch viel Wert auf Pünktlichkeit und Einheitlichkeit setzen. Vergleich nur mal den öffentlichen Verkehr oder die Straßen mit einem anderen Land. Man muss gar nicht weit reisen, Italien zum Beispiel, da siehst du, dass man das auch ganz unterschiedlich machen kann. Oder wir Schweizer, wir haben auch einen Hang nach Sicherheit. Das siehst du anhand dieser ganz unterschiedlichen Versicherungen, die du abschließen kannst. Oder die Autos zum Beispiel, die entsprechen dann auch viel schneller nicht mehr dem Sicherheitsstandard, währenddem sie an anderen Orten noch lange taugen und du durch die Gegend fahren kannst. Ein Ereignis, das ist mir noch sehr gut präsent, ich war vor einigen Jahren in Albanien und dort waren wir mit dem Bus in die Stadt gefahren. Und dieser Bus, der hatte gar keine Tür. Warum auch? Zum Fahren braucht man ja keine Tür. Und ein Vorteil dabei war, ist, der Bus, der musste bei der Station dann gar nicht wirklich anhalten, sondern die Leute standen dann da, liefen mit und konnten dann so direkt in den etwas langsamer fahrenden Bus hineinsteigen. Das ging also sehr unkompliziert, solange man nicht mit einem Rollator oder einem Kinderwagen dann dort stand. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Kulturen, die fordern uns manchmal sehr heraus. In der einen fühlen wir uns wohler, andere sind uns fremd. Es gibt gute Kulturen und es gibt auch schlechte Kulturen. Und auch in der Bibel finden wir ganz bewusste kulturelle Verhaltensweisen. Zum Beispiel, liebe den Nächsten wie dich selbst. Das ist eine Kultur, die man leben kann und die wir in der Bibel finden. Oder lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Es ist auch eine Kultur, wie man miteinander umgeht. Und solche Kulturen, die wir in der Bibel finden, die tragen zum Wohle einer Gemeinschaft, ja einer ganzen Gesellschaft zu. Sie gehören zur Kultur des Himmels. Und Gott hat beabsichtigt, dass wir diese Kultur jetzt schon als seine Nachfolger in dieser Welt leben. Dass wir diese Kultur, die himmlische Kultur in diese Welt hier in die Schweiz, in den Oberthurgau hineinbringen und danach leben, damit sein Reich sichtbar wird. Und heute wollen wir einen Aspekt dieser himmlischen Kultur etwas näher anschauen. Und dazu gehen wir hinein in den Text aus Matthäus Kapitel 18, die Verse 31 bis 35. Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm, zu Jesus: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will's dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: hab Geduld mit mir, ich will es dir bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Eine Geschichte, die vielleicht einigen von euch bestens bekannt ist. Und spannend an diesem Text finde ich, dass die eigentliche Frage, die Petrus Jesus da gestellt hat, schon im zweiten Vers beantwortet ist. Jesus sagt, nicht siebenmal, sondern 70-mal, siebenmal sollen wir vergeben. Und dann schiebt Jesus aber ein Gleichnis nach, das so stark ist, dass die Ausgangsfrage schon fast wieder in Vergessenheit gerät. Mir auf jeden Fall ist das oft so ergangen, als ich diese Geschichte gelesen habe. Aber weshalb diese ganze Geschichte, wenn Jesus doch in einer kurzen Antwort, in einem kurzen Satz schon die Antwort auf diese Frage gegeben hat? Wenn wir jetzt den größeren Zusammenhang anschauen, nämlich am Anfang oder ab dem Ende von Kapitel 17 bis zu diesem Text hier, dann stellen wir fest, dass Jesus in einer Art Q&A-Runde, also in einer Frage- und Antwortrunde mit seinen Jüngern ist. Die Jünger haben schon einige Fragen bis dahin gestellt und Jesus hat ihnen darauf geantwortet. Und jetzt kommt eben Petrus mit der Frage, wie oft man denn seinem Bruder vergeben muss. Und das Wort, das hier mit Bruder übersetzt ist, das ist im Griechischen, steht dort Adelphos. Und das heißt wirklich Bruder, leiblicher Bruder. Aber es wird in der Bibel auch verwendet für die geistlichen Geschwister, also für die Christen. Und Petrus macht Jesus gleich einen Vorschlag. Siebenmal. Und sieben ist ja die Zahl der Vollkommenheit. Und Petrus denkt vielleicht und hofft insgeheim vermutlich auch, dass siebenmal schon reichen würden. Und siebenmal, das ist ja schon eine gute Zahl, also siebenmal jemanden zu vergeben, vielleicht für das immer das gleiche Vergehen, also das ist schon mal nicht schlecht, finde ich. Doch Jesus sagt nicht siebenmal, sondern 70-mal, siebenmal. Und damit macht Jesus deutlich, dass es keine Grenzen gibt, sondern wir immer und immer wieder vergeben sollen. Und ich persönlich finde das schon ziemlich heftig. Immer vergeben. Das kann ganz schön herausfordernd sein. Vor allem erweckt das in meinem Gegenüber vielleicht nicht den Eindruck, dass man mit mir machen kann, was man will. Ja, weißt du, bei Micha, da musst du nicht so genau sein. Er muss dir ja sowieso vergeben. Er ist Christ. Und ganz besonders schwer fällt es mir dann eben, wenn das Leute sagen oder ich das Gefühl habe, dass es so, dass sie sich danach verhalten und sagen, ja, du musst mir ja vergeben, selber aber nicht nach diesem Maßstab leben. Das finde ich dann wirklich sehr, sehr herausfordernd. Und ich glaube, an diesem Punkt müssen wir auch eine Unterscheidung machen. Immer wieder zu vergeben ist nicht dasselbe, dass wir einfach alles akzeptieren, dulden und über uns ergehen lassen müssen. Ich glaube, das sind wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn wir nämlich diesen Jesus-Jünger-Talk anschauen, in dem dieser Text drin ist, dann finden wir an vorheriger Stelle, Matthäus 18, Vers 15, folgenden Satz. Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Das sagt Jesus im gleichen Kontext. Christ zu sein heißt also nicht, allem und jedem einfach als Mobbingopfer hinhalten zu müssen. Christ sein heißt nicht, stillschweigend alles hinzunehmen und herunterzuschlucken, wo man schuldig an mir geworden ist. Schon gar nicht innerhalb der christlichen Gemeinschaft, die Jesus hier ja ganz explizit erwähnt. Christsein heißt, ich nehme das Unrecht wahr, das man mir getan hat, und ich werde aktiv. Ich konfrontiere mein Gegenüber damit, und zwar so, dass es meinem Gegenüber so gut wie möglich auch aufnehmen kann. Liebevoll nennt die Bibel das. Konstruktives Feedback könnte man auch sagen. Und konstruktives Feedback zu geben, das ist eine hohe Kunst. Und wir Christen sind herausgefordert, dies zu praktizieren. Um es nochmals zusammenzufassen. Zu vergeben heißt nicht einfach alles stillschweigend herunterschlucken, über uns zu ergehen zu lassen, sondern unsere Mitmenschen und insbesondere unsere Glaubensgeschwister liebevoll damit zu konfrontieren. Doch dann sind wir herausgefordert, einen Schritt weiter zu gehen und unser Gegenüber zu vergeben, wo er oder sie schuldig an uns geworden ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es Jesus nicht einfach darum geht, dass wir irgendein frommes Verhalten einüben, sondern dass wir verstehen, weshalb das auch so ist, weshalb wir immer und immer wieder vergeben sollen. Und das ist aus meiner Sicht auch der Grund, weshalb Jesus nun an diese kurze Antwort ein ganzes Gleichnis anfügt, damit wir besser verstehen. Und dies schauen wir uns jetzt nochmals etwas genauer an. Kurz zusammengefasst geht es in diesem Gleichnis um einen Diener, den Diener A, der beim König eine riesen Hypothek hat. Es steht nicht genau, für was er das Geld gebraucht hat, aber es scheint eine schier unbezahlbare Schuld zu sein. In der Bibel stehen 10.000 Talente oder Zentner Silber. Und das entsprach etwa dem 50-fachen Jahreslohn von König Herodes, der in jener Zeit dort regiert hatte. Und in unserer heutigen Zeit sind das ungefähr 90 Millionen Schweizer Franken. Eine ziemlich hohe Hypothek auf jeden Fall. Und ist auch kein Wunder, dass der König seine Schulden eintreiben wollte, abrechnen wollte. Genau. Und weil dieser Diener die Schulden nicht bezahlen konnte, sollte er sein ganzes Hab und Gut inklusive seiner Familie verkaufen, damit er zumindest einen Teil bezahlen kann. Und bis hierhin wussten wir noch nichts über diesen König, wie er ist, wie sein Charakter ist. Und dann heißt es, da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Um was wurde dieser König nochmals gebeten von diesem Diener A? Dass er etwas Geduld haben sollte, oder? Und dass er zu einem späteren Zeitpunkt das begleichen möchte. Da wird aber deutlich, was es für ein König ist. Dieser König gibt nicht nur Aufschub, sondern er erlässt ihm die ganze Schuld. Dieser König, der lässt sich bitten. Dieser König lässt sein Herz erweichen. Er hat Erbarmen, heißt es in diesem Text. Er hat Mitgefühl und erbarmt sich über diesen Knecht. Er lässt ihm diese ganze Schuld, diesen riesigen Schuldenberg, die er nie hätte zurückzahlen können. Wow, das ist schon ein knüppeldick, könnte man sagen. Ist dir selber auch schon mal eine Schuld erlassen worden? Vielleicht auch ein höher Geldbetrag, den du hättest zurückzahlen müssen? Den du vielleicht schon über Monate oder Jahre hinweg immer wieder abgestottert hast? Und plötzlich war es weg und eine Befreiung kam, die Last von deinen Schultern? Die Geschichte geht weiter. Und dieser Knecht, der geht hinaus und er sieht einen Mitknechten, einer vom gleichen Schlag. Einer, der ihm auch etwas schuldete. Allerdings eine viel deutlich kleinere Schuld. 100 Silbergroschen heißt es. Das sind etwa 100 Schweizer Franken. Ein Klacks also im Vergleich zu diesen 90 Millionen. Und auch dieser Mitknecht, der bittet genau gleich wie er schon um Aufschub, um etwas Geduld. Allerdings ohne Erfolg. Und dieser Knecht A lässt, oder dieser Diener A lässt Diener B schlussendlich ins Gefängnis werfen. Und das bleibt dem König nicht verborgen und er lässt diesen Diener A nochmals bei sich antraben und stellt ihn zur Rede und sagt: Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Meinst du nicht auch, dass diese Forderung des Königs gerechtfertigt ist? In Anbetracht der Situation wäre das doch völlig logisch. Und jetzt kommt eine weitere Eigenschaft des Königs zum Vorschein. Er wird zornig. Und sind wir mal ehrlich, das können wir doch alle sehr gut nachvollziehen, wenn wir diese Geschichte so miterleben. Wer würde da nicht zornig werden? Und dieser Zorn, der äußert sich darin, dass der König seinen Barmherzigkeitsentscheid rückgängig macht. Der Diener hat sich die Gnade des Königs verscherzt und muss nun die Konsequenzen dafür bezahlen. Und er wird diesem Gefängniswärter oder Folterknecht oder Peiniger, wie man das griechische Wort übersetzen kann, übergeben, solange bis dieser seine Schulden abbezahlt hat. Ja, was will uns Jesus mit diesem Gleichnis sagen? Und hier geht es immer noch um die Frage von Petrus, wie oft wir unseren Mitchristen vergeben sollen. Jesus hat gesagt, dass wir das immer und immer wieder tun sollen. Und wir haben heute schon gehört, dass Jesus mit diesem Gleichnis eben auch deutlich machen will, weshalb wir immer und immer wieder vergeben sollen. Dieses Gleichnis, das zeigt sehr eindrücklich auf, wie die eigentlichen Verhältnisse sind. Dieser Diener in diesem Gleichnis, dieser Diener A, der bin ich und der bist du. Wir stehen bei Gott in der Kreide. Wir stehen bei ihm in tiefer Schuld. Wir haben uns gegen den aufgelehnt, der uns und alles um uns herum geschaffen hat. Er ist es, der uns das Leben gab. Und er ist der Grund, der uns geschaffen hat, weil er mit Beziehung mit uns wollte. Und wir sind es, die wir sagen und zu ihm sagen, wir brauchen dich nicht. Wir können ganz gut alleine leben, ohne Gott. Und wenn wir dann in diese Welt schauen, dann sehen wir eben, dass wir es nicht so gut können. Wir missbrauchen und wir pervertieren seine guten Absichten und Ideen. Wir beuten die Geschöpfe und die Schöpfung aus. Wir zerstören sie und damit gleichzeitig auch unseren Lebensraum. Wir geben Gott nicht die Ehre, die ihm zusteht. Ja, wir haben eine ganze Menge Schuld auf uns geladen, die wir eigentlich gar nicht zurückzahlen können. Und Gott hätte sich sehr gut auf den Standpunkt des Rechts stellen können und sagen können, wisst ihr was, mir reicht's. Ich fordere jetzt ein, was mir zusteht. Ihr sollt jetzt diese Schuld abbezahlen. Aber Gott lässt trotz allem, lässt er sich erweichen, wie dieser gute König, wenn er sieht, dass Menschen ihre Schuld einsehen und Gott um Vergebung bitten, so lässt er sich bewegen und erbarmt sich über uns und er erlässt uns unsere Schuld. Er hat das getan letztlich durch Jesus, der dieses Gleichnis erzählt hat, der für uns alle bezahlt hat. Und jetzt wird doch ziemlich schnell deutlich, was der Grund ist, weshalb wir unseren Brüdern und Schwestern vergeben sollen, die an uns schuldig geworden sind. Wenn wir nämlich diese beiden Schuldenberge betrachten, und die stehen nicht mal im richtigen Verhältnis, dann wird doch deutlich, dass die Vergehen, die an uns geschehen, um ein Vielfaches kleiner sind als das, wofür wir selber bei Gott in der Kreide stehen. Beleidigende Worte, Anschuldigungen, Unterstellungen, Diebstahl vielleicht oder sogar Tätlichkeiten, das ist nicht nichts. Und das weiß ich selber aus schmerzlichen Erfahrungen. Es tut weh, wenn du trotz großem Bemühen nicht verstanden wirst oder du mit Anschuldigungen konfrontiert bist, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Das ist wirklich nicht einfach nichts. Aber im Vergleich mit dem bekommt es eine ganz andere Bedeutung. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über diesen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? In Gottes Reich wird diese Kultur des Vergebens gelebt. Alle, die in Gottes Welt leben, denen ist dieser riesige Schuldenberg vergeben worden. Und weil das so ist, sollen auch wir vergeben, denen, die an uns schuldig werden. Und vielleicht ist es schon aufgefallen, dass wir das auch im Unser-Vater-Gebet immer wieder beten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Weil uns vergeben ist, können auch wir vergeben. Und das Gleichnis zeigt eben auch auf, was die Konsequenzen sind, wenn wir als Begnadete unseren Brüdern und Schwestern nicht vergeben. Und auch hier sind wir diesem Diener ähnlicher, als wir möglicherweise denken. Wir pflegen ja so gern einen gerechten Umgang mit den anderen. Gerade die, welche wie ich schon länger Christen sind. Wenn uns jemand in unserer Ehre verletzt, dann sind wir doch oft darin bemüht, diese möglichst schnell wiederherzustellen und das Unrecht aus dieser Welt zu schaffen. Und wir stellen uns dann eben auch auf den Standpunkt des Rechts und beharren dort und sind nicht bereit, unserem Gegenüber zu vergeben. Und das vergiftet die Beziehungen, das vergiftet das Miteinander. Und bei jeder Begegnung mit dieser Person halten wir das innerlich vor oder kommt es das in den Sinn? Unser Verhalten wird dieser Person gegenüber geprägt von dieser Unversöhnlichkeit. Wir tragen es dieser Person im wahrsten Sinne des Wortes nach. Und den Urteilsspruch geben wir uns damit selbst. Gott nimmt uns nämlich auch in dieser Situation ernst. Wenn wir auf den Standpunkt des Rechts dort beharren, dann wird auch Gott gegenüber uns den Standpunkt des Rechts einnehmen. Jesus sagt das andernorts, Matthäus 7,2, denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Ja, wir sind aufgefordert, durch Gottes Barmherzigkeit barmherzig zu sein und an Gottes Vergebung vergeben zu lernen. Die Konsequenzen für Unversöhnlichkeit sind heftig. Vermutlich auch deshalb, weil sie die Kraft hat, eine Beziehung, ja eine ganze Gemeinschaft zu vergiften und letztlich zu zerstören. Dabei hat Jesus doch gesagt, dass wir an der Liebe untereinander erkennbar sein sollen. Barmherzig und gnädig miteinander umgehen, das ist gelebte Reich Gottes Kultur. So wird es eines Tages im höchsten Maße der Fall sein, wenn wir alle in Gottes Reich leben werden. Wir müssen aber nicht darauf warten, bis dieser Zeitpunkt kommt, sondern wir können jetzt schon beginnen, diese Kultur in unsere Kultur, in der wir leben, hinein zu transportieren, sodass bereits heute Gottes Reich sichtbar wird. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, über deinen Standpunkt nachzudenken. Vielleicht schleppst du diesen Schuldenberg noch mit dir herum, welcher der König eines Tages von dir einfordern wird. Willst du ihn weiter hin durch dein Leben schleppen, diese Hypothek? Oder was hindert dich, Gott um Vergebung für deine Schuld zu bitten? Du darfst zu diesem Gott kommen, zu diesem König, und er wird dich anhören und er wird barmherzig sein. Und vielleicht hat dir der Heilige Geist heute Morgen eine Beziehung, eine konkrete Person in dein Bewusstsein gerufen, dem du etwas nachträgst, mit dem du unversöhnt bist. Heute Vormittag oder diese Ferienzeit könnte ein guter Zeitpunkt sein, an dem du deinem Bruder, deiner Schwester vergibst. Lass nicht zu, dass dein Herz langfristig vergiftet, verbittert oder sogar abstirbt. Denn das ist nicht Gottes Absicht und nicht die Kultur des Himmels, in der wir leben sollen. Ich bete zum Schluss. Du großer Gott, hier liegt unglaublich viel an guter Gemeinschaft. Du hast uns auch aus diesem Grund, aus diesem Hauptgrund geschaffen, weil du mit uns Menschen Gemeinschaft haben willst. Und du weißt auch, wie zerbrechlich diese Gemeinschaft immer wieder ist, gerade unter uns Menschen. Auch wenn wir es nicht böse meinen, so passieren immer wieder Dinge, in denen wir uns verletzen. Und ich danke dir, dass du wieder guter König bist, der uns vergibt, der uns diese Last nicht nachtragen will, sondern der uns befreien möchte und fordert uns gleichzeitig heraus, auch diese Versöhnungsbereitschaft zu leben, auch wenn es etwas kostet. Dich hat es alles gekostet, dich Jesus, der du am Kreuz dafür bezahlt hast. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder den Mut schenkst, die Kraft, einander zu vergeben. Diese Spannung immer wieder auch auszuhalten und bei dir Ruhe zu finden, bei dir wieder die richtige Sicht zu bekommen, nämlich so, wie die Verhältnisse eigentlich wären. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns kennst und weißt, wo wir herausgefordert sind, unseren Brüdern und Schwestern, unseren Mitmenschen zu vergeben. Und ich bitte dich um Kraft, ich bitte dich um dein Führen in diesen Situationen. Danke, Jesus. Amen.